Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Michel Ries.
Zu Gast in SWR 1 Leute ist heute die Lehrerin Ferreshta Ludin. Ende der 1990er Jahre wollte sie in Baden-Württemberg in den Schuldienst und zwar mit Kopftuch. Das wurde ihr damals verboten. Dagegen zog sie bis vor das Bundesverfassungsgericht, wurde abgeblockt, ging an eine islamische Schule in Berlin und hat Anfang dieses Jahres letztendlich doch Recht bekommen. Hallo und schönen guten Tag nach Berlin, Frau Ludin.
Guten Tag.
Wir sind verbunden per Leitung, sehen uns nicht und sind auch nicht live, sondern aufgezeichnet. Wie viel Heimweh haben Sie immer noch nach Baden-Württemberg?
Zwischendurch sehr und manchmal vergesse ich es ganz, weil ich mich ja in Berlin auch sehr wohl fühle. In den Sommerferien war ich kurz dort und das war für mich ganz, ganz toll, mal wieder die Natur dort zu erleben, Freunde wiederzusehen, Familie wiederzusehen. Deswegen habe ich jetzt nicht mehr so viel Sehnsucht wieder vor den Sommerferien.
Und Maultaschen und Spätzle gibt es ja inzwischen auch zur Genüge in Berlin, ne?
Ja, aber das schmeckt nicht so gut wie von dort, finde ich. Als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich lange nach gescheiten Brezeln gesucht. Und ich muss sagen, also die ersten Jahre, also vor 15 Jahren, habe ich wirklich kaum welche gefunden. Inzwischen findet man aber wirklich mehr richtig gute, fast so gute schwäbische Brezeln.
Sie sind geboren in Afghanistan, aufgewachsen unter anderem in Saudi-Arabien und in Deutschland. Sie haben lange hier bei uns in Baden-Württemberg gelebt, in Schwäbisch Gmünd Lehramt studiert. Vor mehr als 10 Jahren sind Sie dann gezwungenermaßen weg. Jetzt könnten Sie eigentlich wieder zurück. Rechtlich gesehen dürften Sie inzwischen mit Kopftuch auch an staatlichen Schulen unterrichten. Denken Sie darüber nach?
Schwierig. Es sind ja doch jetzt wirklich sehr viele Jahre her und ich habe hier in Berlin Fuß fassen können und habe mich an die Lebensweise hier sehr gewöhnt und ich muss sagen, es fällt mir wirklich schwer jetzt, wenn ich daran denke, ich müsste nochmal hier wegziehen.
Im Frühjahr hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass grundsätzlich niemandem das Unterrichten mit Kopftuch verboten werden darf. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie das gehört haben?
Ich konnte es gar nicht glauben. Also ich war überwältigt. Ich war durcheinander zum Teil. Habe gedacht, nee, da muss ich genau hinhören. Ein paar Tage abwarten, wie die nächsten Nachrichten sein werden dazu. Als ich sag mal, wirklich das gehört habe, war ich total glücklich. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Geweint habe ich, gelacht. Es war wirklich sehr, sehr überwältigende Gefühle insgesamt.
Was bedeutet das Urteil für Sie persönlich?
Eine große Last ist mir von den Schultern gefallen, dadurch, weil ich viele Jahre nicht nur selbst mich stark diskriminiert gefühlt habe, sondern auch mitbekommen habe, wie viele andere davon betroffen waren und die mir da von ihren Fällen berichtet haben. Und das hat mich zutiefst getroffen und traurig gemacht.
Heute zu Gast die Frau, die zur bekanntesten Muslima Deutschlands wurde, Ferreshta Ludin. Als sie mit glänzendem Abschluss in den Fächern Deutsch, Englisch, Gemeinschaftskunde und Politikwissenschaften in den staatlichen Schuldienst in Baden-Württemberg wollte, durfte sie nicht, weil sie auch beim Unterrichten nicht auf ihr Kopftuch verzichten wollte. Es folgte eine lange Zeit mit Prozessen bis vor das höchste deutsche Gericht und erst in diesem Frühjahr bekam sie letztendlich Recht. Frau Ludin, wie erklären Sie sich diese späte Kehrtwende?
Ich würde sagen, alles brauchte seine Zeit. Solche grundlegenden Entscheidungen brauchen eben Zeit. Damals war wahrscheinlich unsere Gesellschaft noch nicht bereit dazu. Man hat eben durch Erfahrungen mit den Kopftuchverbotsgesetzen ganz deutlich gesehen, was und welche Auswirkungen das auf die einzelnen Betroffenen hat. Aber auch gesamtgesellschaftlich, welches Signal davon ausgeht. Ich denke, dass das vielen durch diese Erfahrung der letzten 15 Jahre klarer wurde. Und dazu kommt natürlich auch, dass wir insgesamt gesellschaftspolitisch uns anders entwickelt haben. Zum Teil haben wir in Deutschland eine sehr offene Gesellschaft, eine sehr vielfältige, die auch die Vielfalt bewusst auslebt und lebt. Andererseits gibt es eine sehr extreme Bewegung, siehe Pegida, was ja sehr unerfreulich ist, nicht nur für jetzt betroffene Muslime, sondern für unsere gesamte Gesellschaft, macht allen, denke ich, Sorge. Und da denke ich, dass dieses Urteil ein klares Signal für mehr Offenheit, Toleranz und mehr Miteinander dadurch fördert und signalisiert.
Wie oft hatten Sie in diesen 15 Jahren auch den Gedanken, oh, ich war vielleicht zu stur?
Ich würde nicht sagen stur, sondern eher, ich war sehr überzeugt davon, dass das Grundgesetz die Religionsfreiheit garantiert. Habe mich auch sehr oft bestätigt gefühlt durch verschiedene rechtswissenschaftlichen Gutachten und Meinungen von Richtern, gerade jetzt Verfassungsrichtern, die das eben nicht für gut geheißen haben, dass es solche Negativurteile gibt. Zum einen war das. Zum anderen habe ich an meiner eigenen Person gesehen, wie stark ich diskriminiert werde. Also die Argumente, die damals mir vorgehalten wurden, waren eben sehr stark stigmatisierend, sehr stark ausgrenzend, hatten wenig mit mir und meiner Person zu tun. Und das war schwer für mich, das zu ertragen. Und im Grunde bin ich mehr gegen Diskriminierung vorgegangen, als oft gesagt wird, dass ich für das Kopftuch stehe. Und es ging mir auch mehr darum, diese Diskriminierung ein Ende zu setzen.
Urteil hin oder her, religiöse Symbole haben in der staatlichen Schule nichts zu suchen, auch das Kreuz nicht. Haben Sie Verständnis für Menschen, die dieser Auffassung sind?
Wenn ich sehe, dass diese Menschen wenig Kenntnis über diese Menschen haben, die Kreuz tragen, Kopftuch tragen oder Kippa, dann kann ich das soweit verstehen, weil ihnen fehlt eben an Wissen. Aber wir müssen uns wirklich auch bemühen, uns mit diesen Menschen auseinanderzusetzen. Nicht nur intellektuell, sondern auch persönlich. Und wenn wir das tun, dann werden die Ängste, die Befürchtungen weniger. Das ist meine persönliche Erfahrung gewesen, auch in den letzten Jahren in verschiedenen Kulturen, in denen ich aufgewachsen bin.
Enthüllung der Fereshta Ludin, die mit dem Kopftuch. So heißt das Buch, in dem sie ihre Lebensgeschichte beschreibt. Ist das Buch auch deshalb zustande gekommen, weil sie einen Knopf an die Sache machen wollten? Schluss aus, jetzt ist das abgehakt?
Ein Stück weit schon. Das Buch wurde ja vor dem Urteil jetzt in diesem Jahr geschrieben und da hat mich die gesamte gesellschaftliche Situation sehr, sehr belastet, mir Sorge gemacht. Das war so die Hauptmotivation zu sagen, ich muss irgendwie meine Gedanken dazu aufschreiben und ich glaube, wenn ich nicht über den gesamten Lebenskontext und meine Einstellung insgesamt schreibe, dann werden mich wenige verstehen. Denn in den Interviews der letzten Jahre hat man sich sehr oft nur auf dieses Thema Kopftuch beschränkt und eigentlich wollte man nicht mehr von dieser Person wissen. Und ich habe immer wieder gedacht, das ist aber nicht das, was ich nur bin. Ich trage ein Tuch, ja, äußerlich falle ich damit auf, aber ich bin mehr als nur ein Stück Stoff und deshalb wollte ich doch das Ganze sehr persönlich auch rüberbringen und zeigen, wie eine solche Frau, wie ich eben denkt und ein bisschen den Leser die Möglichkeit geben, in den Gedankenwelt dieser Frau einzutauchen und sich davon Vorstellung zu machen.
Sie beschreiben auch Ihre allerersten Jahre in Afghanistan, wo Sie geboren wurden und 4 Jahre nur gelebt haben. Wie gut sprechen Sie noch die Sprache?
Ich spreche sie fließend. Schriftlich bin ich da brauche ich ein bisschen Nachhilfe von meiner Mutter. Und ich bringe meine Kinder die Sprache auch bei. Und ich liebe diese Sprache. Ich verstehe auch eigentlich alles und ist ein Teil von mir.
Die Sprache heißt Dari. Wie klingt die? Können Sie uns da mal was sagen? Zum Beispiel, wenn ich Sie frage, Frau Ludin, wie geht's Ihnen? Und Sie wollen mir antworten, fantastisch, gut, ich freue mich, dass ich heute hier bin. Wie heißt das auf Dari?
Tashakkur, besyar khub, tashakkur, ali, khubastam.
Dankeschön, das klingt sehr schön. Und wenn auch verdammt fremd zu Deutsch, auch wenn die beiden Sprachen den gleichen Stamm haben, nämlich den Indogermanischen. Ja. Ihre Mutter war eine der ersten Frauen, die als Lehrerin in Afghanistan gearbeitet hat, sehr ungewöhnlich zur damaligen Zeit. Der Vater war Ingenieur, baute Staudämme, wurde Politiker und schließlich Botschafter seines Landes in Deutschland. Woran erinnern Sie sich noch, als Sie zum allerersten Mal hier in dieses Land kamen?
Ich kann mich an meine Kindergartenzeit sehr gut erinnern. Also natürlich so bestimmte Szenen. Ich kann mich an die schöne Landschaft dort erinnern. Ich kann mich an unserem Haus, was mittlerweile zerstört wurde, erinnern. Also solche Erinnerungen sind da, aber vieles habe ich mir auch sagen lassen, von meinen Geschwistern erzählen lassen, von meiner Mutter. Diese Zeit werde ich auch nicht vergessen.
Ihr Vater war Diplomat, dann die Revolution in Afghanistan. Ihr Vater wollte für diese Regierung nicht mehr der Vertreter in Deutschland sein, hat seinen Job hingeschmissen. Und dann kam plötzlich der krasse Bruch zum durchaus luxuriösen Leben mit schwarzer Limousine und Swimmingpool in Deutschland. Die Familie kaufte sich einen VW-Bus und zog mit den 5 Kindern über Jugoslawien, die Türkei und Syrien nach Saudi-Arabien. Weshalb das denn?
Wir wollten ursprünglich nach Amerika weiterreisen, aber mein Vater war sich nicht sicher, ob er dort eine Stelle bekommt, wollte vorher die Pilgerfahrt in Mekka vollziehen, dass jeder Muslim gerne einmal im Leben vollzieht. Und auf dem Weg dorthin hat er gesundheitliche Probleme gehabt und in dieser Zeit ist mein Vater dann verstorben und konnten erstmal nirgendwo. Also die Pläne, dann weiter nach Amerika zu reisen, lagen brach und mussten erstmal dort bleiben. Meine Mutter samt 5 Kinder.
Deshalb blieben Sie erstmal eine ganze Zeit in Saudi-Arabien, genauer gesagt 6 Jahre. Jetzt im Nachhinein, wie eingeengt und eingesperrt haben Sie sich dort gefühlt?
Als kleines Mädchen habe ich das noch nicht so gespürt, war ich ja mehr damit beschäftigt, die Sprache neu zu lernen und mich an die Schule dort zu gewöhnen und so weiter. Das fing mehr so mit 9, 10 Jahren, dass ich viele Fragen anfing zu stellen und diese Fragen auch zu Hause oft gestellt habe. Warum praktizieren Saudis vieles so streng? Und ich habe diese Differenzen ganz stark gespürt. Meine Familie war sehr offen, sehr liberal in dieser Hinsicht und das Umfeld draußen war genau das Gegenteil. Also hauptsächlich waren Frauen eben sehr stark eingeschränkt. Ich konnte nicht ganz normal wie andere Jungs in meinem Alter draußen einfach so spielen und oder Fahrrad fahren, mal eine Runde. Das war alles nicht möglich. Und wenn ich es gemacht habe, dann wurde ich enorm beobachtet von Männern und konnte mich nicht frei bewegen. Und das hat mich enorm gestört und eingegrenzt. Und da haben sich bei mir sehr viele Fragen gestellt. Was ist eigentlich die Rolle der Frau im Islam? Oder warum kleiden sich Frauen so? In Saudi-Arabien Vollverschleierung. Warum trägt meine Mutter ein leichtes Tuch und bunte Kleider? Und es hat mich auch sehr gestört, dass ich in der Schule mich nicht frei äußern konnte. Also ganz normale Fragen, was man hier so stellt in der Klasse im Rahmen des Politikunterrichts oder Geschichtsunterrichts, konnte man dort so nicht stellen. Also zum Beispiel kritische Fragen zum Königreich kamen überhaupt nicht in Frage. Man konnte nicht frei denken, sich frei entfalten. Das habe ich von Jahr zu Jahr immer mehr gespürt. Auch der Rassismus dort, der Unterschied zwischen Saudis, Nicht-Saudis, hat man an vielen Stellen gemerkt. Und zum einen haben wir dieses Bild bekommen, dass es Islam, zum anderen hat vieles, wie dort gelebt wurde, mit dem Islam nichts zu tun gehabt. Sogar im Gegenteil, gar nicht islamisch gelebt. Und das hat mich wiederum dazu oft geführt, zu sagen, ja, da muss ich selber jetzt mich informieren und Dinge hinterfragen. Und so ging es sehr früh bei mir los.
Was wissen Sie über die aktuelle Lage in Ihrem Geburtsland Afghanistan?
Dass leider vergeblich man darauf wartet, dass dort Frieden herrscht, dass eben politisches Chaos weiterhin herrscht. Es ist nicht absehbar, ob man überhaupt irgendwie, oder ich persönlich würde auch sehr gerne mal in das Land reisen, aber ja, seit fast 40 Jahren kann ich das nicht. Und ich würde mir sehr wünschen, dass dort die Situation sich langsam stabilisiert.
Können Sie das immer noch nicht?
Weil ich mich dort nicht sicher fühle. Also ich bin ja auch Mutter und ich würde es jetzt nicht riskieren, einem solchen Gebiet mich aufzuhalten, weil ich nicht wüsste, ob ich wieder zurückkommen würde. Es gibt zwar einige Menschen natürlich, die da hinfahren und dort einreisen, aber das ist für mich sehr oft riskant.
Haben Sie Verwandte, Bekannte, die momentan in Afghanistan leben?
Ich habe weit entfernte Verwandte dort, die ich leider auch nicht so gut kenne und die ich gerne sehen würde.
Was hören Sie von diesen Menschen dort darüber, was so viele Afghanen seit Wochen und Monaten dazu bringt, alles hinter sich zu lassen und diesen beschwerlichen und gefährlichen Weg auf sich zu nehmen, irgendwie nach Europa, in vielen Fällen nach Deutschland zu kommen?
Es ist meistens eben dieses Unsicherheitsgefühl, die jegliche Basis, Lebensbasis fehlt ihnen dort. Und die erste Basis ist natürlich Sicherheit, sich irgendwo in einem Ort sicher zu fühlen, ohne mit dieser Angst leben zu müssen, dass irgendwann mal das Haus bombardiert wird oder ein Anschlag geübt wird und so weiter. Und das ist erstmal die Hauptursache, warum viele Afghanistan verlassen. Es ist natürlich auch schwierig, weil dort sehr viele Möglichkeiten den jungen Menschen vor allem nicht gegeben sind, wie eine vernünftige Bildung, Ausbildung. Da müsste mehr getan werden. Da gibt es natürlich auch gute Projekte, die laufen. Aber ich würde sagen, es ist der Hauptgrund, warum viele das Land verlassen, ist, dass sie sich dort nicht sicher fühlen.
Wir haben mit der Lehrerin Ferreshta Ludin schon über die Gründe gesprochen, weshalb so viele Menschen aus ihrem Geburtsland Afghanistan fliehen. Im Falle von Syrien liegen die Gründe auf der Hand. Die Terrororganisation Islamischer Staat wütet und mordet dort auf grausamste Art und Weise im Namen der Religion. Was macht das mit Ihnen als gläubige Muslima?
Ja, das ist wirklich sehr erdrückend, wobei ich ganz klar auch dazu eine Haltung habe, dass diese Organisation, würde ich einfach sagen, diese Terrororganisation eben eine Terrororganisation ist und keine islamische Bewegung oder keine religiöse Bewegung. Und da muss man eben sehr viel Aufklärungsarbeit in den Medien leisten, damit der normale, durchschnittliche Bürger das auch auseinanderhalten kann. Denn sie kämpfen im Namen des Islams, missbrauchen das zutiefst. Ja, man muss da auch durchschauen können, was ist Islam, was ist nicht Islam. An der ganzen Sache. Und das belegen auch sehr viele, sogar Theologen, muslimische Theologen. Dazu gab es ja auch verschiedene Veröffentlichungen, Äußerungen, ganz klare Bekenntnisse, dass das, was dort getan wird, mit dem Islam nichts zu tun hat. Und das ist wichtig, dass man das immer wieder betont.
Wie viel Arbeit und Aufklärung müssen Sie leisten in Ihrer Schule und auch in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis, weil islamisch und islamistisch oft verwechselt und in einen Topf geworfen wird?
Das ist eine ständige Aufgabe. Ja, die Hauptbotschaft des Islams ist ja Frieden, Frieden machen. Das steckt ja in dem Wort Islam, Gottes Hingabe und auch Frieden machen mit sich, mit den Menschen und mit der Schöpfung. Und das ist das, was ich versuche im Rahmen meines Unterrichts an der islamischen Grundschule auch den Kindern zu vermitteln. Die Selbstkritik ist dabei auch sehr wichtig, dass wir nicht alles gleich als islamisch oder unislamisch sofort abstempeln. Wir müssen uns stärker intellektuell auch damit auseinandersetzen, uns mehr Wissen aneignen und versuchen, auf die positiven Punkte dieser Werte im Islam da den Schwerpunkt zu legen und das zu leben.
Der IS will sich großflächig ausbreiten. Wann und wie, glauben Sie, wird dieser Terror aufhören?
Ja, man kann ja nicht, denke ich, so warten, bis es aufhört. Es müsste seitens der Politik etwas geschehen. Da hoffe ich, dass eben die Politik überall, wo es diese Probleme gibt, direkt dort auch eingreift und was dagegen tut mit allen Mitteln. Das ist eben nicht nur im Sinne von vielen Muslimen, sondern es ist eine Gefahr für die ganze Menschheit. Ja, denn die zerstören damit nicht nur, ich sag mal, muslimische Grundsätze und Werte, sondern sie verbreiten Terror, Unfrieden und Unheil. Und das kann keine Religion, Religionsgemeinschaft und auch keine Politik dulden. finde ich. Da sollten ganz klare Worte von allen Seiten der Verantwortlichen gesprochen werden und gehandelt werden.
Am kommenden Montag geht in Berlin der Unterricht wieder los. Wen nutzen Sie die noch letzten freien Tage?
Die Woche vor Schulbeginn ist für Lehrer meistens sehr arbeitsreich. Morgen treffe ich mich mit zwei nette Kolleginnen, mit denen ich ein Dialogprojekt gemeinsam organisiere in unsere und ihre Schule. Da haben wir übermorgen dann wieder einen Lehrerausflug und dann fangen die Konferenzen an. Also diese Woche ist eigentlich schon für mich eine Arbeitswoche. Aber ja, ich freue mich trotzdem. Ich habe mich sehr gut erholt in den Sommerferien.
Welche Fächer unterrichten Sie dort an der Schule?
Ich unterrichte Naturwissenschaften, Englisch, Musik und seit ein paar Jahren auch Religion.
Das ist eine staatlich anerkannte islamische Grundschule. Wahrscheinlich gab und gibt es dort überhaupt keine Diskussionen wegen Ihres Kopftuches.
Nein, wir haben auch nicht muslimische Lehrkräfte bei uns und da gibt es keine Kleidungsvorschriften in dem Sinne. Da gibt es keine Einschränkungen, was das angeht.
Das heißt also, um an dieser Schule unterrichten zu können, muss man nicht muslimischen Glauben sein. Ich kann genauso Christ sein oder offiziell in überhaupt keiner Religion.
Genau.
Wie wird der, abgesehen vom Religionsunterricht, wie wird der Glaube an dieser Schule weitergegeben?
Kurzes Beispiel wäre zum Beispiel, der Tag beginnt mit der ersten Sura. Das ist vergleichbar mit Vater Unser, bisschen vom Christlichen her. Und dann geht es einfach ganz normal mit dem Unterricht los. Wie an jeder anderen Schule auch und an besonderen Festen wie des Fastenbrechens, also nach dem Monat Ramadan, da gibt es dann auch eine besondere Feier und nach dem Opferfest genauso. Und im Ramadan wird natürlich darauf auch Rücksicht genommen, ob die Kinder teilweise fasten oder nicht fasten. Es ist freiwillig, also keiner muss fastend in die Schule kommen. Das entscheiden die Kinder selber. Aber es wird darauf Rücksicht genommen. Die Pausen werden entsprechend gelegt oder ja, verschoben oder irgendwie verlängert oder verkürzt, wie auch immer. Also da handelt man ein bisschen flexibler. Aber wir haben, ich sag mal, im Großen und Ganzen unterscheidet sich die Schule nicht sehr von anderen Schulen. Denn bei uns wird auch darauf Wert gelegt, dass Klassenfahrten stattfinden, Ausflüge, Schwimmunterricht für Mädchen, Jungen, Sportunterricht, all das findet an der Schule statt.
Das Landgericht Berlin rechnet den Träger ihrer Schule, den Islamkolleg e.V., der sogenannten Milli-Görisch-Bewegung zu. Das ist eine länderübergreifend aktive islamische Bewegung, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, wegen antidemokratischer und antisemitischer Tendenzen. Ist Ihnen das egal?
Nein, das ist mir nicht egal. Das habe ich immer wieder auch öffentlich gesagt, dass ich mit der Schule selbst diese Frage versucht habe zu klären, inwieweit die Schule eben so beeinflusst ist oder nicht. Und der Vorstand der Schule sagt ganz eindeutig, dass es mit Milli Görisch als Organisation nichts zu tun hat und ideologisch auch nicht. Es ist eine staatlich anerkannte islamische Grundschule. Es richtet sich nach den Maßgaben und Regelungen, die alle Schulen, die hier in Berlin sind, auch. Und ja, das gibt mir eine gewisse Sicherheit, ja, dass es eben staatlich anerkannt ist und der Staat da auch einen Blick drauf hat.
Das mag ja sein, dass diese Schule Ihnen das alles versichert hat. Nichtsdestotrotz steht sie eben unter Beobachtung. Weshalb stört Sie es nicht, dass diese Vorwürfe trotzdem im Raum stehen? Sie könnten doch an eine andere Schule wechseln, die eben nicht im Verdacht steht.
Ich kann eben nicht an irgendeine Schule wechseln. Das war in den letzten 15 Jahren überhaupt nicht einfach. Aber ich habe ja selbst die Erfahrung gemacht, dass ich in einem bestimmten Licht gestellt wurde, obwohl das überhaupt nicht gestimmt hat. Und diese Erfahrung mache ich eben auch mit der Schule. Wenn ich sehe, wie der Alltag an der Schule läuft, wie wir unterrichten, wie die Strukturen sind, dann kann ich das auch nicht sehen, dass es so ist. Wenn es so wäre, würde ich wahrscheinlich schon längst nicht mehr an der Schule sein. Also so pauschal ein Urteil dazu fällen, ist wirklich schwierig. Man sollte sich einen Einblick selbst über die Schule machen. Die Schule wird immer wieder besucht. Neulich wurde sie auch besucht vom Senat und überprüft. Also von daher, wenn ich Anhaltspunkte in der Hinsicht eindeutig sehen würde, würde ich wahrscheinlich da nicht mehr arbeiten.
Wie kam es dazu, dass Ihr berühmtes Kopftuch, für das Sie als Lehrerin bis vor das Bundesverfassungsgericht gezogen sind, im Museum gelandet ist? Also Sie haben natürlich logischerweise nicht nur eines, sondern viele, nehme ich an.
Ja, ich habe sehr viele und es ist mir fast peinlich zu sagen, wie viele. Aber nein, ich weiß nicht. Ich denke, dass andere einfach dieses Stück Stoff interessant finden und deswegen ist es da gelandet. Aber so ganz verstanden habe ich das damals nicht, dass das so begehrt ist, dieses Stück Stoff.
Also es liegt zum einen im Landesmuseum in Stuttgart, ein weiteres Exemplar liegt im Deutschen Historischen Museum in Berlin und noch eines im Deutschen Hygienemuseum in Dresden. Und der Grund dafür ist wahrscheinlich alles in allem, weil Sie einfach ein Stück deutsche Geschichte geschrieben haben. Sie sind und waren eine öffentliche Person. Haben Sie trotzdem nach diesen aufreibenden Prozessjahren wieder Ihr normales Leben zurück?
Ich habe versucht, mich bewusst von vielen öffentlichen Auftritten und Auseinandersetzungen zu ziehen. Das hat mir sehr gut bekommen. Ich habe versucht, wirklich zur Ruhe zu kommen von all dem, was auf mich geströmt ist. An Negativen leider meistens. Und das hat mir sehr geholfen und bin auch älter geworden, ein Stück weit. Habe mein Leben durch das Buch auch mehr reflektieren können und man versteht von Jahr zu Jahr auch vieles selbst besser. Darüber bin ich sehr froh.
SWR1, Leute, mit Verreshta Ludin. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Herzlichen Dank fürs Kommen und guten Schulanfang am nächsten Montag.
Vielen Dank, Herr Ries.
Eins gehört.